Heute steht der Predigttext im 1. Korinther Kapitel 7. Ich gehe auf Verse, besonders auf die Verse 8 bis 9 und dann 25 bis 40 ein. Und wie ich es letzte Mal schon angedroht oder gemerkt, geht es heute um das Thema ledig sein oder Singles. Deshalb habe ich diese Verse rausgesucht. 1. Korinther Kapitel 7. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser als in Glut geraten. Und jetzt weiter ab Vers 25. Wegen der Jungfrauen aber habe ich keinen Befehl des Herrn. Ich gebe aber ein Urteil ab, als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein. So halte ich nun um der gegenwärtigen Not willen das für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben, wie er ist. Bist du an eine Frau gebunden, so suche keine Trennung von ihr. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Doch werden solche Bedrängnis im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen möchte. Das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt und wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Wenn aber jemand meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt und wenn es dann so sein muss, der tue, was er will, er sündigt nicht, sie mögen heiraten. Wenn aber einer am Herzen feststeht und keine Not hat, sondern Vollmacht, nach seinem eigenen Willen zu handeln und in seinem eigenen Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt recht. Also wer heiratet, handelt recht, wer aber nicht heiratet, handelt besser. Eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Glückseliger aber ist sie nach meinem Urteil, wenn sie so bleibt. Ich denke aber, dass auch ich den Geist Gottes habe. Viele Menschen, auch viele Christen, leben freiwillig oder unfreiwillig alleine. Manche mehr für eine kurze Zeit, manche vielleicht für eine längere Zeit, manche vielleicht ihr Leben lang. Auf alle Fälle ist es so, dass die Lebenszeit, die Menschen und auch Christen als unverheiratet verbringen, immer mehr zunimmt. In unserer Gemeinde haben wir gerade nicht so viele Singles. Aber ob ihr nun alleine seid oder verheiratet oder auch Kinder habt, ich denke, wir alle müssen wissen, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Singles, weil sie natürlich direkt betroffen sind. Und die Verheirateten, weil sie wissen müssen, wie sie den Singles begegnen sollen, wie sie mit ihnen umgehen sollen, wie sie vielleicht auch ihnen helfen können. Und eben nicht jetzt unbedingt mit den Gedanken, wie kann ich die jetzt schnell verkuppeln oder so. Ja? Sondern was brauchen die, was sind ihre Bedürfnisse? Immer wieder wird über das gesamte Kapitel 7 hier des ersten Korintherbriefs darauf eingegangen. Und da ich jetzt im Folgenden immer von Singles, Ledigen oder Unverheirateten spreche, will ich kurz vorher noch die Begriffe klären, die Paulus hier verwendet. Im Vers 8 redet er von Ledigen und Witwen. Witwen, die Bedeutung ist klar, das sind eben Frauen, deren Männer gestorben sind. Ledige, jetzt wird wörtlich übersetzt, das bedeutet, es sind Unverheiratete. Und manche Ausleger gehen hier davon aus, dass damit vor allen Dingen Bezug auf die verwitweten Männer genommen wird. Also wir haben die Witwen und dann die Witwer, das sind halt die Ledigen. Das muss aber nicht so sein. Es könnten auch die gemeint sein, die bisher unverheiratet sind, also die Singles sind, so was wir heute unter Single verstehen oder früher unter Junggeselle. Und dann wird in Vers 25 und auch Vers 36 werden die Jungfrauen erwähnt. Das sind unverheiratete Frauen, die auch noch keinen sexuellen Kontakt mit Männern hatten. Manche meinen allerdings, dass der Plural von dieser Form, der hier auch verwendet wird, für Mann und Weib verwendet wird. Ja? Also Männer und Frauen, die noch keinen sexuellen Verkehr hatten. Ich denke, dass das unwahrscheinlich ist, weil die Gemeinde noch nicht so alt war. Also die Leute, die in der Gemeinde waren, auch die jungen, heiratsfähigen Männer, die waren noch nicht so lange Christen. Und zu der damaligen Zeit hatte ein junger Mann so ziemlich in der Zeit, wenn er irgendwie ins geschlechtsreife Alter kam, hatte er auch irgendwie sexuellen Kontakt. Das war so, da ging er irgendwo zur Prostituierten oder sonst wohin. Also dass diese Männer, die jetzt heiraten wollten, noch Jungfrauen waren, das ist eher zu bezweifeln. Deshalb werden es wohl einfach eben Singles sein. Und dann muss noch etwas geklärt werden, wer wird denn hier in Vers 36 angesprochen? Wenn aber jemand meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die Jahre der Reife gekommen ist und so weiter. Wer ist dieser jemand? Das gibt es verschiedenste Ansichten. Die zwei Möglichkeiten, die jetzt wirklich in Betracht gezogen werden können, das sind entweder Väter, und ja, die Jungfrauen sind dann ihre Töchter. Und vielleicht haben die Väter angesichts ihrer Bekehrung, angesichts der Unzucht in der Stadt Korinth, die ja dort wirklich verbreitet war, angesichts der Bedrängnisse und Nöte und so weiter, ein Gelübde abgetan, dass sie ihre Tochter nicht verheiraten wollen. Dass sie einfach dem Herrn dienen soll, dass sie dem Herrn gehören soll. Und nun kam die Tochter und vielleicht hat die Tochter sogar gesagt, ja, das ist toll, Papa, das mache ich so. Und dann kam sie ins verheiratete Alter und hat jemand kennengelernt und wollte dann doch heiraten. Und dann sagt er, ja, also hier ist man dann nicht gebunden. Ja, wenn die dann selber heiraten will, dann soll sie es machen. Das ist schon okay. Wenn allerdings sie nicht heiraten will, wenn das für sie okay ist, wenn sie sozusagen keinen Druck auf den Vater ausübt, der Vater sozusagen oft mit seinem Gelübde da feststehen kann, dann ist es auch gut, wenn sie unverheiratet bleibt. Ja? Also das ist die eine Möglichkeit. Und die andere ist, dass dort Verlobte angesprochen werden. Ja, also es geht um die verlobten Männer, die werden angesprochen, und die verlobten Frauen, um die geht's. Beziehungsweise letztendlich wird das Paar gemeinsam angesprochen und die Frage ist einfach, sollen sie noch heiraten, jetzt wo sie schon verlobt sind, sollen sie jetzt angesichts der Umstände dieser Zeit, der Nöte in dieser Zeit, der Verführung, der Unzucht und so weiter auf die Ehe verzichten oder nicht? Ich denke, wir tun dem Text hier keine Gewalt an, wenn wir allgemein von Unverheirateten oder Ledigen oder Singles sprechen und all diese Gruppen darunter verstehen. Die, die eben noch nicht geheiratet haben, die deren Partner gestorben ist, in bestimmten Situationen sicherlich auch die, die geschieden sind. Und Paulus schlussfolgert jetzt für all diese Fälle, heiraten ist richtig, ist gut, ist nötig in den Fällen, wo man in Glut gerät und sich und vielleicht der Unzucht verfällt, aber nicht heiraten ist besser. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Heiraten ist gut, nicht heiraten ist besser. Viele wünschen sich ja verheiratet zu sein, viele sind verheiratet. Warum sollte unverheiratet bleiben besser sein? Um diese, ich würde mal sagen, steile Aussage richtig einordnen zu können, müssen wir verstehen, wie das mit dem Ledigsein im Alten Testament und dann auch noch in der Zeit damals, wo Paulus den Brief geschrieben hat, war, wie das betrachtet wurde. Also, kurz gesagt, unverheiratet zu sein, gewesen zu sein im Alten Testament, das war eine Schande. Das war ein Stand, in dem keiner leben wollte. Gott hat Jeremia gesagt, du darfst nicht heiraten, und das war ein Zeichen für das Volk, für das Gericht Gottes. Alleine sein. Ja. Natürlich spielte eine ganz große Rolle dann, dass man heiratete, um Kinder zu bekommen, um Nachkommen zu haben und so weiter. Aber wenn wir dann bei anderen Propheten lesen, zum Beispiel bei Jesaja, da deutet sich schon eine Wende an. Der spricht dann davon, dass Unverheiratete, Unfruchtbare, ja sogar Eunuchen, großen Segen haben werden. Auch sie werden in engster Gemeinschaft mit dem Volk Gottes und mit Gott leben. Und auch sie werden Nachkommen haben. Ja, gesegnet seist du, Unfruchtbare, du wirst sehr viele Kinder sehen. Und gemeint sind hier nicht die leiblichen, sondern die geistlichen Nachkommen. Gottes Volk, welches ja im alttestamentlicher Zeit vornehmlich durch Fortpflanzung wuchs, ja, die Israeliten haben halt Kinder bekommen, so wuchs das Volk Gottes, das wächst in neutestamentlicher Zeit durch Verkündigung, durch die Mission, durch Zeugnisgeben. Es geht also um geistliche Nachkommen. Christ und damit Glied im Volk Gottes wird man durch die geistliche Wiedergeburt, dass man erkennt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, er ist in diese Welt gekommen, Mensch geworden, um für meine Sünden zu sterben. Er nimmt mir alles das, was mich von Gott trennt. Er verbindet mich mit Gott. Letztlich erkennt man, dass Christus dieser göttliche Bräutigam ist und das Volk Gottes ist seine Braut. Und es geht um diese Verbindung mit Gott. Jeder Christ, ob verheiratet oder nicht, ist von Gott erwählt, geliebt und errettet. Jeder hat eine tiefe, ewig währende Beziehung zu Christus. Und diese Beziehung zu Christus, die übersteigt alle Beziehungen, auch die schönsten Beziehungen hier in diesem Leben. Es ist so, die übersteigt alles. Ledig sein ist gut, sogar sehr gut, aber, das macht Paulus auch klar, nicht für jeden. Ja, Vers 7 hat er gesagt, denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich, könnten völlig in dieser Beziehung zu Christus, im Dienst für Christus aufgehen. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Also Gott begnadigt einen Menschen zum Ledigsein oder eben gibt den Gaben, um verheiratet zu sein. Der eine so, der andere so. Viele Singles haben allerdings diese besondere Gnadengabe, wie Paulus sie hatte, nicht. Dann ist das die Empfehlung von Paulus deutlich, sie sollten heiraten. Das ist das Normale, wofür Gott uns geschaffen hat. Und natürlich kann und soll auch jeder Verheiratete Gott dienen. Ja, das ist auch klar. Aber heutzutage ist es normal, dass junge Menschen eben nicht gleich heiraten, einige Jahre als Singles leben. Es gibt auch Menschen natürlich immer noch, die verwitwet sind oder die geschieden sind und deshalb alleine leben. Und für all jene wollen wir uns jetzt genauer anschauen, was es konkreter bedeutet, die Vorteile dieses Single-Daseins und auch die Herausforderung. Das ist mein zweiter Punkt, erstmal die Vorteile. In Vers 25 macht Paulus zunächst deutlich, dass Jesus in seiner Erdenzeit nicht direkt etwas über die positiven Aspekte der Ehelosigkeit gelehrt hat. Also das war jetzt nicht eins seiner ganz großen Lehrthemen in der Bergpredigt oder so. Ja. Und dennoch spricht Paulus hier in der Autorität des Apostels. Ja. Er sagt ja als einer, der von Gott dazu begnadigt ist. Und so sagt er dann auch im letzten Vers, vielleicht sogar in einer ironischen Art und Weise, ich denke aber, dass ich den Geist Gottes habe. Also ich nehme an, dort gab es einige Lehrer oder Leute, die einfach lehrten, Zölibat, das ist es, Mönch werden und so weiter, ihr müsst euch völlig Gott hingeben. Und Paulus sagt, ja, das hat seine Vorteile. Aber wer das nicht kann, der soll heiraten. Und dann sagt er am Ende, ich denke aber, dass ich, der Apostel Paulus, auch den Geist Gottes habe. Ja? Also nochmal, warum ist nicht heiraten besser? Das erste Argument, was Paulus bringt, ist, dass er von dieser gegenwärtigen Not spricht, ja, Vers 26, die gegenwärtige Not. Wahrscheinlich hat er die Christenverfolgung im Blick. Er selbst, der wurde ja ständig verfolgt. Ja, Ja, der Zeit kam, nach dieser Zeit kam die Zeit von Nero. Christen wurden brutal verfolgt und misshandelt und sonst was mit ihnen gemacht, wie sie hingeschlachtet wurden. Ihr kennt ja diese Berichte. Das ist für jeden Christen schwer zu ertragen, aber für Verheiratete bringt Verfolgung ein Vielfaches an Problemen und Schmerzen mit sich. Ja, stellt euch mal vor, Paulus wäre verheiratet gewesen. Er hätte darunter gelitten und seine Angehörigen hätten die ganze Zeit mitgelitten. Er hätte sich immer Sorgen gemacht um seine Familie hätte sich immer Sorgen gemacht um ihn. Natürlich hätte darunter sein Dienst gelitten, wäre geschwächt worden. Also verheiratete Christen tragen in Not und Anfechtung, wie auch immer die aussehen, es muss nicht immer diese Verfolgung sein, in dem Sinne, wie wir sie hier von Paulus kennen. Sie tragen in Not und Anfechtung eine viel größere Bürde als ihre unverheirateten Glaubensgeschwister. In harten Zeiten, in schwierigen Zeiten für die Kirche, für Christen kann tatsächlich auch heute die Frage wieder aufkommen, ob man heiraten sollte, ob man Kinder bekommen sollte und so weiter. Ja, wenn wir uns die Politik ansehen, die Genderpolitik, die Kämpfe, die christlichen Ehepaaren bevorstehen, auch gerade in Bezug auf die Erziehung von Kindern und überhaupt, wenn wir uns die kinderfeindliche Gesellschaft ansehen, wenn wir uns unser Land ansehen, wo der Staat immer mehr die Erziehung der Kinder wieder unter seine Hände bekommen will, wo er sozusagen bestimmen will, nach welcher Weltanschauung, nach welcher Welt sich die Kinder erzogen und geprägt werden sollen. Vielleicht auch, wenn man schaut, wie viel Not und Leid es in Ehen gibt. Ja, wenn man sieht, wie Ehen zerbrechen. Ja, fast jede zweite Ehe wird geschieden. Überall gibt es Probleme, auch in christlichen Familien. Da kann man natürlich sich fragen, ist es wirklich weise zu heiraten? Oder werde ich diese Kämpfe bestehen? Will ich das alles auf mich nehmen? Kann ich mit den Konsequenzen für mich und meinen Partner und meine Kinder leben? Interessanterweise gibt es das neue Timotheus-Magazin, geht um Körper und Sexualität, das hatten wir letzte Woche. Und es gibt aber auch einen Artikel, hatte ich jetzt schon gelesen, fand ich sehr gut. Was ist besser, heiraten oder ledig bleiben? Von einer Frau, vor allen Dingen für Frauen geschrieben, aber ich finde, Männer könnten das auch lesen. Und da geht es gerade um die Frage, ja, warum soll ich heiraten oder soll ich das oder soll ich das nicht lieber rausschieben oder so? Ne? Wer aber schon verheiratet ist, das sagt Paulus dann auch in Vers 27, der suche keine Trennung. Das wäre die absolut falsche Reaktion, selbst wenn man mit einem ungläubigen Partner verheiratet ist, man ist selber zum Glauben gekommen, der Partner nicht, wie auch immer das sich vielleicht ergeben hat, das ist ja im Abschnitt auch davor gesagt, auf keinen Fall sollen Christen das anstreben, sich zu trennen. Ich werde nicht nochmal extra über diese Stelle übrigens predigen, weil ich das Thema Ehescheidung schon bepredigt habe im Buch Nehemia. Da könnt ihr das dann nochmal nachhören, da gehe ich dann auch auf diese Stelle ein hier. Aber die sollen sich nicht trennen. Aber wenn du eben nicht verheiratet bist, musst du nicht unbedingt danach streben zu heiraten. Beziehungsweise, du solltest dir der Vorteile des Unverheiratetseins bewusst sein, solltest sie erkennen, solltest sie nutzen, solange du auch unverheiratet bist. Also die Nöte, das war das erste Argument. Und das zweite, das sind die Bedrängnisse im Fleisch. Von dem schreibt er dann hier im Vers 28. Bedrängnisse im Fleisch werden Verheiratete haben. Paulus sagt hier, dass die Ehe nicht nur Probleme löst, sondern gleichzeitig auch welche schafft. Oder die Probleme bleiben einfach bestehen. Ist es nicht so, dass der einzelne Sünder es oftmals mit sich selber schon schwer genug hat? Wie wird es dann erst, wenn er mit einem weiteren Sünder zusammenlebt? Ja, und je enger man miteinander ist, wenn man miteinander lebt, je enger man kommt, desto mehr erkennt man die Fehler des anderen. Von Weitem hast du es gar nicht wahrgenommen. Jetzt bist du zusammen. Jetzt merkst du, ach, so bist du also. In der Ehe muss man ständig um Einheit und Liebe kämpfen. Wir hatten uns das letzte Mal angehört. Und Gott möchte das so. Das ist Gottes Plan und er will uns dazu segnen, ja. Aber Paulus ist ja ganz nüchtern. Er sagt, es werden Bedrängnisse kommen für Verheiratete. Und schaut mal, das Wort Bedrängnis bedeutet wörtlich zusammengedrückt sein. oder unter Druck sein. Eine Ehe verbindet nicht nur zwei Menschen, sondern sie drückt sie eben zusammen. Zwei individuelle Menschen, wir haben uns das letzte Mal auch angeschaut, wie verschieden Mann und Frau sind. Ja, zwei individuelle Menschen mit ihren Vorlieben, Abneigungen, Emotionen, Meinungen, mit ihrer Selbstsucht, mit dem Zorn, Stolz, Nachlässigkeit, Gedankenlosigkeit, was auch immer diese Person ausmacht, diese zwei, die werden zusammengedrückt. Also wer heiratet, sieht sich Konflikten, Forderungen, Mühsalen, Opfern und Anpassungen gegenüber, mit denen ein Single nicht konfrontiert wird. Ich sage das so deutlich, weil in christlichen Kreisen meistens die Ehe als das Nonplusultra verkauft wird. Ja, das ist sozusagen das Ziel eines jeden Christen. Ja? Aber so ist es nicht. Es gibt Bedrängnisse. Die Ehe ist gut und von Gott zu unserem Segen eingesetzt. Aber sie löst nicht alle unsere Probleme. Nein, sie kann sie sogar mehren. Manche beginnen erst mit der Ehe. Und darum sollte die Ehe in der Regel nicht als, sollte sie nicht als Fluchtweg aus Problemen betrachtet werden. Viele sind dazu bestimmt zu heiraten, gerade auch wegen ihrer sexuellen Bedürfnisse. Aber auch hier muss man wissen, dass Anfechtungen und Verführungen im sexuellen Bereich bleiben werden. Jemand, der regelmäßig zum Beispiel Pornografie konsumiert, der abhängig ist, der wird es in der Ehe auch noch sein. Das wird dann nicht einfach weg sein, diese sündige Sucht. Und der Personenkreis, das ist dann der Unterschied, der durch diese Sünde in Mitleidenschaft gezogen wird, der wird nur umso größer. Also wenn man Not und Probleme hat, und jeder Mensch hat solche Sachen, der Weg daraus ist immer Buße und Vergebung. Buße und Vergebung, und dass man dann aus diesen sündigen Verhaltensweisen herausbrechen kann dadurch. Aber eben niemals durch die Ehe. Ja, das Single-Dasein hat ganz besondere Schwierigkeiten, gerade in Bezug auf sexuelle Sehnsüchte. Aber diese können von den Eheproblemen noch übertroffen werden. So, wir haben also die gegenwärtige Not. Wir haben die Bedrängnisse, die in der Ehe kommen können. Das sind zwei Argumente, die Paulus hier bringt, warum nicht heiraten besser ist. Wenn wir uns das so anhören, denken wir uns ziemlich ernüchternd. Ja? Also nach dem Motto, heirate nicht, es gibt nur Probleme. Ja? Das ist Gott sei Dank nicht alles. Paulus ist hier einfach nüchtern. Es gibt aber noch einen positiven Grund. Paulus schreibt, dass sich Unverheiratete einfach freier und konzentrierter für den Herrn einsetzen können. Das ist sein drittes Argument. Ja, wir wissen, alle Christen sollen Christus dienen, ob sie jetzt verheiratet sind oder unverheiratet. Ja, wir sollen uns ihm hingeben. Wir sollen erkennen, wie vergänglich die Welt ist und ihre Freuden, und unsere Zeit und Kraft gebrauchen, um für Dinge zu wirken, die ewigen Wert haben, ewigen Bestand haben. Das macht Paulus in Versen 29 bis 31 deutlich. Die müssen wir unbedingt im Kontext seiner Schriften verstehen, sonst wird man hier durcheinander kommen, aber im Kontext wird es deutlich. Ja? Vers 29, das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Also Paulus geht es hier nicht darum, dass wir nicht mehr unseren ehelichen Pflichten und auch Freuden nachkommen dürfen. Dass wir nicht mehr lachen oder weinen sollten. Am besten ganz so ins Kloster zurückziehen. Danach klingt das ja hier. Es geht ihm hier um unsere Prioritäten. Menschliche Beziehungen, die uns sehr stark in Beschlag nehmen natürlich. Unsere Emotionen. Aber solche Sachen wie Besitz und Geld, alle möglichen Freuden in dieser Welt, die dürfen nicht unsere Gedanken gefangen nehmen, unsere Kräfte völlig in Beschlag nehmen und uns so vom Herrn und vom Werk des Herrn abbringen. Wir sollen die Ehe in höchsten Ehren halten. Wir sollen mit dem Weinenden weinen, wir sollen mit dem Lachenden lachen. Wir dürfen und wir sollen Gottes gute Gaben genießen. Aber wir dürfen diese Dinge nicht mehr wertschätzen, als sie tatsächlich wert sind. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das alles vergänglich ist. Es ist durchaus die Gefahr, dass man sich an Beziehungen hängt, an seine Kinder hängt, an alles Mögliche hängt. Und zwar viel mehr, als dass man noch sieht, wir erwarten eigentlich noch eine andere Welt. Wir erwarten was viel Größeres, was viel Schöneres. Der Verheiratete kann sich in seine Beziehung, in seine Frau oder in seinen Mann, in die Frau so ranhängen, dass sie für ihn alles ist oder er für sie alles. Und der Unverheiratete kann es genauso indem, dass er sein ganzer Traum ist. Und er denkt, wenn ich nur endlich verheiratet wäre, dann wäre ich alle meine Probleme los. Und dann wäre es so schön und dann wäre ich glücklich. Das wäre der Himmel auf Erden und so weiter. Hier schreibt Paulus das rein. Nun ist es aber unvermeidlich, dass Verheiratete gezwungenermaßen viel mehr mit diesen irdischen Dingen beschäftigt sind. Oder andersherum, ein unverheirateter Christ ist potenziell freier, sich aus weltlichen Dingen herauszuhalten, und er kann dann diese gewonnene Freiheit für den Herrn nutzen. Ja, Vers 32, ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt und wie er der Frau gefällt, und dann ist nochmal für die Frau. Verheiratete Christen brauchen sich wegen ihres Familienstandes nicht schuldig fühlen. Ja? Ja, wie konnte ich nur heiraten? Ich muss doch dem Herrn dienen. So, ne? Also lass uns jetzt im Zölibat leben oder so. Auch sowas gibt es oder gab es da. Ja? Und auch der Unverheiratete, der muss sich jetzt hier nicht verdammt fühlen zum Ledigsein. Aber wenn das so ist, dann sollte ich also wirklich nicht heiraten. Ja? Auch das ist hier nicht gemeint. Paulus sagt das extra nochmal, Vers 35, das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Ihr sollt wirklich wissen, ganz nüchtern, wie ist es, wenn man verheiratet ist? Und wie ist es, wenn man unverheiratet ist? Wo sind die Vorteile, wo sind die Herausforderungen und so weiter. Und so wie die Ehe nicht unbedingt und immer eine Ablenkung vom Dienst für den Herrn ist, so ist das Ledigsein keine Garantie dafür, dass man jetzt ein hingegebenes Leben für den Herrn lebt. Aber es birgt eben weniger Hindernisse und mehr Gelegenheiten in sich. Ein Alleinstehender kann sich einfacher auf den Dienst für den Herrn konzentrieren. Er kann ihn ungeteilt oder ungeteilter dienen. Er hat immer noch mit den täglichen Dingen des Lebens zu tun. Er muss seine Wäsche bügeln und was weiß ich, was er alles machen muss. Klar, Geld verdienen. Aber er kann doch gerade in seinem Kopf ungeteilter dem Herrn dienen. Paulus sagt dann hier im Vers 24b, sagt er sie, dass sie heilig sein kann. Also heilig bedeutet ja abgesondert. Sie können also ihr ganzes Leben dem Herrn weihen, ungeteilt ihm dienen. Und natürlich ist ein solches Leben ein gesegnetes und erfülltes Leben. Der verheiratete Christ im Gegensatz hat keine Wahl. Seine Interessen sind oft zwangsläufig geteilt. Sein Dienst ist es vor allem, seiner Familie zu dienen. Und wenn er seiner Familie nicht dient, wenn er sie vernachlässigt, dann ist er auch nicht nützlich für andere Dienste. Paulus schreibt an Timotheus, 1. Timotheus 5, Vers 8, wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Also Gott sagt, ihr müsst euch um eure Familien kümmern. Ja, das ist ganz wichtig. Und deshalb möchte ich jetzt heute besonders den jüngeren Singles sagen, und ich freue mich, dass heute so viele da sind, viele von euch planen wahrscheinlich sicher zu heiraten. Für euch ist die Single-Zeit vielleicht nur eine Art Wartezeit, die ihr dann vor allen Dingen mit viel Spaß und Action und allen möglichen Sachen verbringen müsst, weil ihr ja so viele Sachen eben nicht haben dürft, die Verheiratete haben. Ne? Dann will ich wenigstens meinen Spaß haben, da wo es eben geht. Ich will jetzt hier nicht jeden Spaß schlecht machen. Aber betrachtet die Single-Zeit auch als ein Gnadengeschenk für euch. Es ist ein Geschenk Gottes an euch, was ihr dazu gebrauchen sollt und könnt, in eurer Beziehung zu Christus zu wachsen und fest zu werden. Damit ihr dann später, wenn ihr im Berufs- und Ehe- und Familienleben voll gefordert seid, und nie wieder so viel freie Zeit zu eurer Verfügung habt, gewappnet seid, dass ihr dann standfest seid. Es kommen dann Nöte und Bedrängnis und alle möglichen Sachen. Und dann ist es gut, man ist festgegründet in Christus. Und wie kann man jetzt diese Zeit nutzen, um in der wichtigsten Beziehung des Lebens zu wachsen? Natürlich, indem man sich Zeit nimmt fürs geistliche Leben. Aber eben besonders auch durch Dienste für den Herrn. Und deshalb überlegt ganz konkret, was ihr für Jesus tun sollt in dieser Zeit, wo er euch einfach mehr Freiheiten gibt, mehr Zeit, mehr innere Kopffreiheit. Was sind eure Gaben? Was könnten eure Aufgaben in der Gemeinde und Mission sein? Und ich möchte auch den Unverheirateten, den Verheirateten und den Familien sagen, uns eben, die wir vielleicht oftmals einen Druck auf Singles ausüben, wahrscheinlich werdet ihr nicht mehr so oft, macht man heute ja nicht mehr so den Spruch, ja, wann willst du endlich heiraten? Ne? Wäre es nicht endlich mal jetzt an der Zeit und so? Man will ja keinem mehr zu nahe treten, bei manchen ist vielleicht der Spruch angebracht, das mag durchaus sein. Und man fragt sich, warum kommst du, wenn du heiraten willst, dann komm jetzt mal zur Potte, ja, so klappt es nicht. Ja, auch solche Gespräche sind manchmal nötig. Aber vielleicht üben wir oft so unbewusst einen Druck auf, eben indem wir sagen, ja, das ist Ehe und Familie, das ist das Nonplusultra, das ist das Ziel eines jeden Christen, da musst du hin. Ansonsten hast du es nicht wirklich geschafft oder so. Ja. Anstatt Druck auszuüben auf Singles, sollten wir ihnen lieber in ihren Anfechtungen beistehen und sie in ihren Diensten fördern. Wir sollten einfach wissen, wie es ihnen geht, und dann können wir auch wissen, was sie brauchen, und dann können wir es ihnen hoffentlich auch geben. Und damit komme ich jetzt zu den Herausforderungen des Ledigseins. Sie sind wichtig für Singles, damit sie wissen, wie gehe ich damit um, aber eben auch für uns alle. Manche haben eben nun mal tatsächlich eine besondere Gabe für das Ledigsein und andere aber eben nicht. Tatsache ist, dass viele ungewollt und höchstwahrscheinlich auch unbegabt Singles sind. Oder einfach viel länger als gewollt Singles sind. Ja? Ich persönlich hatte gedacht, ich war ja auf Wanderschaft, dachte, jetzt komme ich nach Hause, jetzt bin ich 25, bin mal gespannt, welche Frau Gott für mich bereithält. Wird der jetzt irgendwo rumlaufen? Weil ich bin ja jetzt 25, ja? Und habe dann erst mit 30 geheiratet. Mein Cousin hatte ähnlich gedacht, er hatte erst mit 40 geheiratet. Johannes Rau hat, glaube ich, erst mit über 50 geheiratet. Und Jakob hat seine Rahel erst mit weit über 70 und seine Lea geheiratet. Ja, man denkt immer, das war ein junger Bursche, als er sich mit Esau gestritten hat. Ja, also es ist, manchmal dauert es viel länger. Umso mehr hat man wohl dann auch mit seinen Herausforderungen zu kämpfen. Und die beiden großen Herausforderungen sind Enthaltsamkeit und Einsamkeit. Ja, der Wunsch nach Zweisamkeit, nach körperlicher Nähe, auch nach Zuwendung, der kann so groß werden. Und damit wird das Single-Dasein oftmals zu einem leidvollen Kampf. Ja, wir Verheirateten, wir denken, Mensch, die Singles, die haben Zeit und die können so viel machen und haben so viel Freiheit. Alleinstehende, die denken oftmals ganz anders. Nun, welche Ermutigung kann die Bibel euch hier geben? Welchen Trost hält Gott für euch bereit? Ich habe heute deshalb in der Lesung Philipper 4 lesen lassen. Ich lese noch mal ein paar Verse daraus. Paulus berichtet im Philipperbrief, wie Gott ihm geholfen hat, Zeiten des Mangels, Zeiten des Hungers durchzustehen. Ja, Philipper Kapitel 4, Vers 11. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. In dem zweiten Band, Ein Leben zur Ehre Gottes, hat Daniel Knoll einen Artikel geschrieben über das Single-Sein. Den kann ich auch sehr empfehlen, finde ich sehr gut. Und zu diesen Versen schreibt er Folgendes. Und dann kommt noch ein längeres Zitat von einer Frau. Paulus bezeugt, dass es möglich ist, durch Gottes Kraft zu lernen, trotz Hunger zufrieden zu sein. Weil Gott in übernatürlicher Weise die Befriedigung gibt, die Essen uns eigentlich geben sollte. Ich schließe daraus, dass es auch möglich ist, durch Gottes Gnade zu lernen, trotz sexuellem Hunger zufrieden zu sein, weil Gott in übernatürlicher Weise die Befriedigung gibt, die Sex uns geben sollte. Das ändert nichts daran, dass es schmerzhaft ist, Hunger auszuhalten, auch sexuellen Hunger. Dies gilt umso mehr, wenn uns ständig kurzweilige Alternativen angeboten werden. Sexuelle Bedürfnisse nicht zu befriedigen, ist mühsam, hinderlich, kräftezehrend, frustrierend und verletzend. Sexuelle Reinheit als Single zu bewahren, ist darum ein anstrengender Kampf. Aber Gott bietet uns Hilfe für diesen Kampf. Er kann uns in Phasen starker sexueller Unzufriedenheit stärken und so lernen lassen, im Hunger zufrieden zu sein, durch ihn. Fabienne Harford, eine junge Nordamerikanerin, die schon länger als Single lebt, als ihr lieb ist, schreibt aus eigener Erfahrung. Ich möchte euch das noch vorlesen, was diese Frau schreibt. Zu verstehen und wertzuschätzen, dass Gott sexuelle Erfüllung für die Ehe vorgesehen hat, führt nicht dazu, dass ich sie mir weniger wünschen würde. Es ist ziemlich schwierig, den eigenen Körper davon zu überzeugen, dass er nichts verpasst von dem, das zu genießen er eigentlich geschaffen wurde. Ich weiß, Gott kennt meinen Körper und mein Herz und ich weiß, er hat dieses Verlangen in mir geschaffen, genauso wie er meinen Magen geschaffen hat, dass er jeden Vormittag um 11 Uhr Hunger hat. Mein Hunger ist dazu da, mich zum Essen zu bringen, also esse ich. Dennoch hat mein Vater mir gesagt, wenn ich in dieser Hinsicht hungrig bin, dann muss ich ihm vertrauen, statt mir selbst etwas zu essen zu suchen, also in der Hinsicht des sexuellen Hungers. Und er schien es für mich richtig zu halten, mir keine Garantie dafür zu geben, dass ich diesen Hunger jemals in diesem Leben stillen kann. Natürlich knurrt in Anführungszeichen mein Körper, und während er das tut, habe ich zu bezeugen, inmitten meines Hungers, dass Gott vertrauenswürdig ist. Ich lerne, für etwas Besseres zu hungern. Dieser Schmerz ist ein Segen geworden, indem er mich gezwungen hat, mich voll an Gott zu hängen. Für meine Freude auf ihn zu bauen, mich an Gott zu hängen, für meine Freude auf ihn zu bauen. Unser Gott ist ein Gott der Freude. Er ruft uns nicht dazu auf zu hungern, weil er will, dass wir uns miserabel fühlen. Er ruft uns dazu auf zu hungern, weil er will, dass wir die größte Freude erleben, die ein Mensch überhaupt erleben kann, ihn selbst. Nichts hört sich für diese Welt dümmer an als eine Person, die nach Reinheit strebt, nicht aufgrund einer religiösen Pflicht, sondern aus Glauben daran, dass eine größere Freude für diejenigen bereit liegt, die ihrem Schöpfer vertrauen. Nichts lässt Gott so schön aussehen, als wenn wir, die seine Güte geschmeckt haben, unser Leben nutzen, um zu bezeugen, dass wir auf vorübergehende Freude verzichten, um mehr von ihm zu schmecken. Ja, er vergleicht dann hier auch die Ehe wie mit einem Trailer für den Film. Und er sagt, der Film, das läuft in der Ewigkeit, wenn wir mit Gott zusammen sind. Ja, wenn die Braut, die Gemeinde mit Christus vereint ist. Das ist der Film. Die Ehe ist nur der Trailer und der Film wird auch ohne Trailer wunderschön und wunderbar. Als Verheiratete sehen wir uns manchmal nach Ruhe, nach einer schönen Gartenbank, wo ich einfach schweigend vor mich hin sitzen kann, vor allen Dingen in freien Zeiten oder am Wochenende. Und Ledige sehnen sich oftmals nach Gemeinschaft. Die ganze Woche über sind sie allein. Der Tag besteht für sie oftmals aus Arbeiten und Schlafen und dieser Zeit dazwischen, wo ich mich von der Arbeit erhole und für die Arbeit vorbereite. Fertig. Das ist die ganze Woche. Wir haben mehrfach Singles berichtet, dass es für sie eine Herausforderung ist, das Wochenende rumzukriegen. Ja, jeder freut sich aufs Wochenende, endlich mal Zeit, endlich mal ausruhen. Für Singles ist es eine Herausforderung. Wie kriege ich jetzt dieses ganze Wochenende rum? Gemeinde ist nur Sonntagvormittag. Hobbys kann ich auch nicht so super viel machen. Außerdem finde ich in meinen Hobbys nicht die Annahme und die Erfüllung und die Gemeinschaft, die ich brauche. Wie viel schwieriger muss die Einsamkeit an einem Menschen nagen, wenn er dann nicht mehr im Berufsleben steht? Wenn er nicht mehr die Kraft hat, alle möglichen Dinge aus eigener Kraft zu unternehmen? Wenn er einsam und alt zu Hause sitzt? Wie muss die Einsamkeit an Menschen nagen, die schon mal verbunden waren, verheiratet waren und jetzt geschieden sind und alleine sind? Wie schwer ist Einsamkeit für die, die als Singles weit entfernt von ihrer Familie leben, wo sie eben mal nicht schnell am Wochenende sein können? Wisst ihr, wir alle sind eine geistliche Familie und das in Ewigkeit. Ihr Singles strebt danach, mit euren freien Kräften die Gemeinde und auch die Familien zu unterstützen. Aber ihr Ehepaare und Familien, unterstützt die Singles. Nehmt euch ihre Bedürfnisse an und das bedeutet, nehmt sie in eure Familien auf. Nehmt sie mit hinein. Wir sind ja eine Gemeinde, die verhältnismäßig viel Zeit am Sonntag miteinander verbringt. Ich finde das wunderbar. Viele Gäste kommen und staunen darüber, Mensch, ihr seid am Sonntag so lange zusammen. Das ist herrlich. Aber das sollte uns Verheiratete nicht dazu führen, dass wir denken, dass wir jetzt damit unsere Pflicht getan hätten, in Bezug auf Gemeinschaft geben, den anderen, vor allen Dingen denen, die alleine sind. Wir brauchen eben auch nicht denken, dass Singles immer in jedem Fall ein ausgefülltes Leben führen, immer glücklich sind und eigentlich ganz zufrieden mit sich selbst. Das kann sein, aber es ist durchaus nicht immer so. Der Mensch braucht Gemeinschaft, so sind wir geschaffen. Die Urwunde eines jeden Menschen ist das Alleinesein. Ja? Das ging am Anfang los, als er von Gott getrennt wurde. Als Adam und Eva sich trennten aufgrund der Sünde. Ja, sie hatten Scham voneinander. Jeder Mensch, der aus dem Bauch seiner Mutter rauskommt, wird gekappt und dann, bumm, er ist alleine. Als Kind wirst du noch gehuschelt, aber mehr und mehr wirst du merken, ich bin alleine. Ich möchte Gemeinschaft. Ich möchte mit jemandem zusammen sein. Letztendlich kann es nur Gott erfüllen. Aber er hat uns jetzt hier zusammengestellt. Und so sollen eben auch die, die alleine sind in der Gemeinde, Familie haben können. Auch sie brauchen mehr und intensivere Gemeinschaft als die, die wir meistens beim fröhlichen, aber eben oft auch oberflächlichen Kirchenkaffee haben können. Deshalb öffnet eure Häuser nicht nur für eure leibliche, sondern vor allem auch für eure geistliche Familie. Schenkt ihnen Gemeinschaft und Fürsorge, Interesse, Liebe und vor allem eben Zeit. Gott hat uns füreinander zum Segen bestimmt. Singles sind ein Segen für Verheiratete, Verheiratete sind ein Segen für Singles. Nehmen wir seine Gaben und Aufgaben an zu unserem eigenen Segen und zu seiner Verherrlichung. Amen. Lasst uns miteinander beten. Lieber Jesus Christus, du hast dein Leben auf dieser Erde auch als Single gelebt. Und du kennst darum so gut ihre Herausforderungen, ihre Sehnsüchte. Wir bitten dich heute besonders für alle Unverheirateten unserer Gemeinde. Bitte erfülle sie mit deinem Geist, mit Liebe und Hingabe zu dir. Bitte schenke, dass sie umso tiefer in der Beziehung zu dir wachsen können und erfüllt werden dadurch. Bitte schenke ihnen viele Freundschaften, dass sie wirklich zu vielen Menschen Kontakte haben können und viele Freundschaften pflegen können und aufbauen können und sich in diese Beziehungen auch investieren können. Schenke, dass sie gerade in Zeiten der Anfechtung sehen, dass ihr Leben als deine Jünger, als deine Kinder Bedeutung hat. Und dass du alle ihre Bedürfnisse stillen kannst mit deiner Nähe. Und Herr, wir bitten dich auch für uns Verheiratete, dass du uns einen Blick voller Liebe für sie gibst. Dass wir ihre Bedürfnisse wahrnehmen und sie von Herzen lieben und ihnen beistehen. Herr, wir dürfen eine Familie, wir dürfen deine Familie sein. Hilf uns, das praktisch zu leben. Und Herr, wenn wir eines Tages alle bei dir sein werden, dann wird es keine Verheirateten und keine Unverheirateten mehr geben. Dann werden wir alle Teil der Braut sein, die dir zugeführt wird. Und Herr Jesus Christus, ich bitte dich, schenke, dass wir nicht unter den Herausforderungen, sei es jetzt in der Ehe oder im Ledigsein, den Mut verlieren, Schenke, dass wir uns nicht an die vergänglichen Dinge dieses Lebens festhalten, sondern dass wir sehnsüchtig diesen Tag erwarten, wo wir vollständig mit dir verbunden sind. Amen. Ich habe uns das Lied rausgesucht, Ein Leben gegeben.